dass so viele der Einladung gefolgt sind. Wir freuen uns besonders, dass zu dieser Leipziger Disputation zwei sehr kompetente Disputanten gekommen sind. Professor Christoph Markschies, Präsident der Humboldt-Universität, Professor Emeritus Herbert Schnädelbach aus Hamburg und früher auch Humboldt-Universität. Und als Diskussionsleiter ist da Johann Michael Möller, Hörfunkdirektor des Mitteldeutschen Rundfunks. Jetzt dürfen Sie ruhig mal Platz nehmen. Ich möchte mich jetzt schon sehr herzlich dafür bedanken, dass Sie den nahen und weiten Weg auf sich genommen haben, hier in die Thomaskirche zu kommen. 1519, also vor 490 Jahren, begann die Leipziger Disputation am 24. Juni mit einem Gottesdienst hier in der Thomaskirche. Und sie wurde dann fortgesetzt bis zum 3. Juli in der Pleißenburg. Also ein mehrtägiges Ereignis von größter Bedeutung für die Reformationsgeschichte, für die Stadt Leipzig, aber sicherlich auch für die Entwicklung der folgenden 490 Jahre. Wir wollen mit dieser Leipziger Disputation eine Reihe beginnen, die dann hoffentlich in jedem Jahr bis zum Jahr 2019 stattfinden wird, nämlich dass Ende Juni jeweils über ein wichtiges Thema eine Disputation stattfindet. Heute das Thema: Wozu brauchen wir Kirche? Notwendigkeit und Entbehrlichkeit des christlichen Glaubens. Ich möchte zu Beginn nur zwei kurze Bemerkungen machen, was den Charakter dieser Veranstaltung angeht. Es ist eine Disputation, ein Streitgespräch zwischen zwei Menschen. Diese Disputation soll uns anregen, weiter zu diskutieren, zu sprechen, sich Gedanken zu machen, aber nicht während dieser Veranstaltung, sondern in den nächsten Tagen, Wochen. Wir haben genügend Anlass in unserer Stadt, gerade über dieses Thema miteinander zu sprechen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Disputation hier vorne führen und auch beenden. Und dann ist auch noch hier viel Gelegenheit, können wir gerne machen, miteinander zu sprechen. Das Zweite, worauf ich hinweisen möchte: Wir können natürlich das Thema anhand aktueller Diskussionen in unserer Stadt ausfüllen. Wir wollen aber heute Abend für unsere aktuellen Diskussionen und Debatten in unserer Stadt sozusagen auch ganz viele Anregungen bekommen, Argumente sammeln und auch ins Nachdenken kommen. Deswegen werden die aktuellen Ereignisse sicherlich jetzt von den Disputanten nicht im Mittelpunkt stehen. Dazu kann ich jetzt schon einladen, wird es auf jeden Fall am 10. August nach den Sommerferien, am ersten Schultag im Rahmen des Gesprächsabends Gott und die Welt bei uns im Gemeindesaal Gelegenheit geben. Da werden wir was zu der auch heute in der Presse dargestellten Auseinandersetzung sagen und auch ein Forum bilden, dass wir da kräftig miteinander diskutieren. Jetzt freuen wir uns auf diese Disputation und ich übergebe das Wort an Herrn Möller.
Ja, vielen herzlichen Dank, lieber Pfarrer Wolf. Es gibt eine Magie des Ortes und es gibt eine Magie der Zeit. Und Ich muss ehrlich sagen, ich bin ein bisschen überwältigt. Ich habe diesen Raum in den Wendemonaten erlebt. Ich kenne noch dieses Gefühl, das Sie alle kennen. Man schaut um sich und es wurden immer mehr. Und dann kam es viele Jahre, da war ich oft alleine in diesem Haus, in diesem Gotteshaus und dachte, was ist aus all den Hoffnungen von 89 geblieben? Und ich kann nicht ganz umhin und zu sagen, wir sprechen natürlich in dieser Stadt im Moment in einer etwas aufgerauten Atmosphäre, was die Fragen des Umgangs mit Religion, mit Glauben, mit unserer kirchlichen Tradition bedeutet. Und ich will deshalb auch gar nicht groß noch einmal den historischen Anlass bemühen. Pfarrer Wolf hat es ja getan, die Leipziger Disputation um die Stellung des Papstes, um die Lehrautorität, um die Willens- und die Glaubensfreiheit. Damals wurde der Riss manifest. Die Theologen unter Ihnen wissen das alles, ich sage da nichts Neues. Aber es ist natürlich ein Riss, der in diesen Tagen noch einmal eine merkwürdige Reprise erlebt. Wir diskutieren ja auch vor dem Hintergrund einer Infragestellung des Papstes und Roms, wie sie in den letzten Jahren und Jahrzehnten so nicht erlebt wurde. Viele der Debatten blieben doch eher im Bereich der Diskussion und des Streites um Grundsatzfragen, aber die Erschütterung, die die Piusbruderschaft nach sich gezogen hat, die Erschütterung in der katholischen Kirche, ist schon einzigartig und ein Prozess, den man in den letzten Wochen, Monaten, Jahren glaubte beobachten zu können, dass sich Kirche und säkulare Welt zumindest an ihren Rändern wieder zu versöhnen beginnen. Dieser Prozess wurde jäh unterbrochen und alle Hoffnungen auf das, was wir Rückbesinnung auf das Religiöse genannt haben, sind noch einmal mit einem Fragezeichen versehen. Jetzt komme ich hierher, sehe dieses volle Haus, muss mich schon fast wieder korrigieren. Ich bitte Sie, sehen mir das nach. Man geht immer mit einem etwas theoretischen Gedanken an so eine Diskussion. Ja, es gab eine Glaubensbewegung in der katholischen Kirche und sie wirkt sich auch aus auf unseren evangelischen Raum. Das Erbe Luthers ist eben doch mehr nur als ein Jahrestag. Und wenn man mir in der Dresdner Frauenkirche erzählt, dass es zum ersten Mal im deutschen Protestantismus so etwas wie ein geistiges Missionszentrum gibt, dann spricht das für mehr als eine evangelische Welt, die sich in Diakonie vereinen und spirituell dekorierter Arbeiterwohlfahrt erschöpfte. Aber meine Damen und Herren, kann man wirklich von einer Rückkehr des Religiösen sprechen? Die Frage, die uns heute Abend gestellt wurde von der Thomaskirche, ist ja eine zweifelnde Frage. Wozu brauchen wir Kirche? Brauchen wir noch Religion? Ich habe mir ein paar Zahlen beschafft, hier von der Universität in Leipzig, die sehr aufschlussreich sind und die ich Ihnen gerne vor unsere Diskussion stellen möchte. Nach dem Kriege waren hier noch 94% der Menschen konfessionell gebunden und Kirchenmitglieder. 1989 waren es noch 29 und die Erosion, die wir seither erlebt haben, die kennen wir. Während im Westen noch 52% der Menschen sagen, sie glauben an Gott, sind es hier laut den Erhebungen der Leipziger Universität nur noch 12%. Wir bewegen uns also in einem sehr kleinen Raum, auch wenn die Evidenz heute eine andere ist. Von diesen Kirchenmitgliedern sind überhaupt nur noch 6% solche, die sich als starkgläubig bezeichnen, 9%, die sich der Kirche stark verbunden fühlen, aber 2/3 hier waren eben nie Kirchenmitglied, 60% wurden nie religiös erzogen und nur noch 20% haben überhaupt Interesse an religiösen Fragen. Wovon reden wir also heute Abend? Von einem Nischenthema, meine Damen und Herren. Über die Notwendigkeit und Entbehrlichkeit wollen heute Abend zwei ausgewiesene Gelehrte miteinander in eine Disputation treten. Der Philosoph Herbert Schnedelbach und der Theologe Christoph Markschies. Der eine, und ich muss die beiden Redner ja etwas vorstellen, der eine, der im Millenniumsjahr 2000 mit den Geburtsfehlern des Christentums in einer Weise abrechnete, dass nicht nur die Publizistik, sondern auch sehr viele seines Faches Kopf standen. Schnedelbachs Ansatz vom Fluch des Christentums, so Robert Spähmann damals, verdiene keine Gegenargumente, sondern eine Zurechtweisung, denn so spähe man, so ginge man nicht mit etwas um, was vielen Menschen das Heiligste sei. Und das hat Schnedelbach den Ruf eines militanten Religionskritikers eingebracht. Und als Kontrahent heute Abend sitzt ihm gewissermaßen der Kirchenhistoriker Christoph Marxis gegenüber, der zwar ein ausgewiesener Theologe ist, aber doch Universitätstheologie als Universitätspräsident betreiben und verteidigen muss. Christoph Marxis hat in Marburg, München und Tübingen studiert, in Jena und Heidelberg Kirchengeschichte gelehrt, bevor er an die Humboldt-Universität berufen wurde. Eines seiner Bücher heißt, ist Theologie eine Lebenswissenschaft. Herbert Schnedelbach, ihn habe ich noch als junger Student am Adorno-Institut in Frankfurt am Main erlebt. Er war dort so eine Art freies Radikal. Und liest man bei Wikipedia nach, dann ist das Herzstück seiner Philosophie die Distinktionstheorie der Diskursvermengung. Aber bitte, meine Damen und Herren, das soll er uns ein andermal erklären. Heute Abend sitzt er als ausgewiesener Religionskritiker. Und bevor die beiden ihre Statements vortragen, will ich doch die Gretchenfrage stellen. Lieber Professor Schnedelbach, glauben Sie an Gott?
Lieber Herr Wolf, meine Damen und Herren, ich möchte mir die Freiheit nehmen, ein persönliches Wort vorauszuschicken. Sie werden mir das gleich nachsehen. Leipzig ist nämlich meine Vaterstadt. Und zwar deswegen, weil mein Großvater schon 1898 hierher gezogen ist und mein Vater 1901 hier geboren wurde. Und ich selbst habe dann mit meinen drei Geschwistern und mit meiner Mutter die Jahre 1945 bis 1949 hier erlebt. Das waren auf der einen Seite Hungerjahre, wir haben gefroren und trotzdem habe ich das als eine sehr glückliche Zeit in Erinnerung. Leipzig war für mich der Ort, wo ich zum ersten Mal eine Oper gesehen habe, wo ich viele Konzerte besucht habe, wo ich eine Hauptprobe des Gewandhausorchesters erleben durfte, wo ich Klavier- und Geigenunterricht bekam mit 8 und 9 Jahren. Das war einfach so, wir hatten ein Klavier und ich bekam eine Geige geschenkt, aber Spielsachen hatten wir nicht. Und dann natürlich diese Kirche. Hier habe ich als Kind viele Motetten gehört. Ich habe eine Hauptprobe der Matthäus-Passion hier erlebt unter Günter Ramin. Meine Mutter hat von dieser Empore bei Hochzeiten gesungen, einmal auch unter der Begleitung von Günter Ramin. Dann sollte ich Thomaner werden und das haben wir dann unterlassen, weiter zu verfolgen, weil dann die Nachricht kam 1947, dass mein Vater nicht aus dem Krieg zurückkommt. Und dann hat es uns in den Westen verschlagen und das ist dann eine andere Geschichte. Aber Sie verstehen vielleicht, dass es mir erstens eine ganz große Freude war, hierher eingeladen zu werden und dass ich es nicht unterlassen konnte, diese persönliche Bemerkung vorauszuschicken.
Ich hatte Ihnen aber eine Frage gestellt.
Ja, ich habe eben schon Luft geholt, um die zu beantworten. Nein, ich glaube nicht an Gott. Ich habe mich selbst einmal indirekt in einer Veröffentlichung als frommer Atheist charakterisiert. Das heißt, mir ist das nicht gleichgültig, den Glauben an Gott nicht zu haben. Ich kann auch nicht sagen, dass ich ihn verloren hätte, sondern ich habe ihn vielleicht wirklich nie gehabt, obwohl ich in einem sehr, wenn man sagen, pietistischen Umfeld groß geworden bin. Fromm heißt dann in dem Zusammenhang, dass ich keineswegs kämpferisch sein will. Ich halte das für ein Missverständnis, wenn man meint, die Atheisten, das seien die Leute, die gegen Gott wettern. Da wird zugleich manchmal gesagt, die verstehen sich gar nicht selber, denn um gegen Gott zu sein, müssen sie voraussetzen, dass er existiert. Das ist kein sehr gutes Argument, weil die kämpferischen Atheisten, die ja Sie alle vor allen Dingen auch aus der DDR-Vergangenheit eben kennen, das waren die Leute, die ja gegen den Gottesglauben gekämpft haben und gemeint haben, die Religion sei etwas, also das Opium für das Volk und die Verdummung der Massen. Also davon will ich überhaupt nichts hören. Und ich finde es auch ungerecht, wenn man sich als Atheist outet, gewissermaßen in diesen Topf geworfen zu werden. Fromm heißt in dem Zusammenhang, dass man vielleicht sogar geneigt ist, Menschen zu beneiden, die den Glauben haben. Wenn man glaubt vielleicht auch, dass manches leichter wäre, wenn man den Glauben hätte. Und deswegen bedeutet frommer Atheist einmal den größten Respekt vor dem Glaubenden, zweitens ein Zorn darüber oder ein Zorn dann, wenn die Bestände der Religion instrumentalisiert werden. Und das ist etwas, was wir heute immer wieder erleben. Die Vorstellung, und da setze ich vielleicht gleich ein paar Kritikpunkte oder Knackpunkte für die Diskussion. Also die Vorstellung, wir brauchen Religion. Ja, wozu? Ja, für den sozialen Zusammenhalt. Wir brauchen Religion, weil wenn Gott tot ist, alles erlaubt. Wir brauchen die Religion für die Konservierung unserer europäischen Bildung. Wir brauchen die Religion um unsere Identität als Kultur und so weiter. Also ich weiß nicht, Sie haben sicher auch gerne mit Ihren Kindern mal die Muppet Show früher gesehen. Ja? In der Muppet Show gibt es so einen Scooter, so einen Jungen, der zu allem gut ist. Und er heißt dann in dieser Sendung der Umzu, der Gutzum. Und ich finde es empörend. Und das ist ein Teil meiner Frömmigkeit, wenn Religion so angesehen wird, als ein Gutsum. Sie ist Gutsum zu dem. Und wenn man, ich habe das erlebt, wenn man dann zu jemandem sagt, ja, wie ist es denn mit der Religion? Ja, das ist doch klar, die Religion ist notwendig, damit die Leute wissen, wo es lang geht und damit sie einen Halt haben. Und dann habe ich gefragt, und wie ist es bei dir? Nee, sagte er, ich brauche die Religion nicht, aber die Leute. Also das ist ein zweiter Punkt, was die Frömmigkeit betrifft. Und das dritte ist, das möchte ich auch noch sagen, das wird sicher unser Gespräch auch noch weiter beeinflussen. Es ist einfach gerade im Christentum, das Nachdenken über den Glauben, so viel Vernunft, so viel Engagement, so viel Erfahrung eingegangen, dass es schon aus dem Grunde, und das ist jetzt kein Gutsum-Argument, deswegen, also schon aus dem Grunde, unsere religiöse Tradition einen hohen Respekt verdient. Und man muss sich auch klar machen, wie viel von unserer eigenen kulturellen Identität aus dieser Tradition stammt. Und deswegen ist es besonders empörend, wenn dann diese religiösen Bestände eben instrumentalisiert werden, vor allen Dingen, wenn sie dann kommerziell genutzt werden, wenn sie kommerzialisiert werden. Das ist etwas, was einen frommen Atheisten aufregen kann.
Ich habe es ja fast befürchtet, dass wir hier eben doch einen gläubigen Menschen in die Rolle des Religionskritikers gepresst haben. Aber ich will die Frage noch einmal an Professor Marxis geben. Glauben Sie an Gott?
Martin Luther, zwar nicht in Leipzig, sondern in Worms, eine Antwort ohne Hörner und Klauen, ja, gewiss. Ich glaube und ich versuche seit reichlich 40 Jahren zu verstehen, was ich da glaube. Und seitdem ich nach der Wende Professor in Jena und Berlin war, macht es mir besonderen Spaß, das Verstehen des Glaubens denen zu explizieren, die nicht glauben oder nicht glauben können. Das macht häufig Vergnügen. Ich schicke meine persönliche Bemerkung nach. Mein Großvater war Diakon an dieser Kirche und Sie ahnen, wir haben reichliche persönliche Beziehungen. Ich erzähle jetzt nicht, dass mein Vater auch mit Ramin musiziert hat und so weiter und so fort. Sonst haben Sie ja, den
Entschuldigung.
Eindruck, es ist hier, nein, das ist so ähnlich wie bei Herrn Schnädelbach. Damit wir jetzt auch mal Differenzen markieren, antworte ich auch noch mal auf zwei Punkte, die Herr Schnädelbach eben gesagt hat. Einen Punkt, an dem wir uns einig sind und einen Punkt, an dem wir uns vermutlich nicht einig sind. Ich bin mir mit Herrn Schnädelbach einig, dass an dem gewaltigen Säkularisierungsschub in diesen Landen auch für einen Christenmenschen wohltuend ist, dass es mit der Verzweckung ein Ende hatte. Also was weiß ich, was denken Sie an so DEFA-Filme, Heinrich Mann oder so, wie da Religion verzweckt wird. Das kann in der Tat einen Christenmenschen nicht freuen, wenn der liebe Gott als verlängerter Prügelstock dient. Und dass es damit ein Ende hatte, darüber können Christen froh und glücklich sein. Und jetzt fange ich mal an, ein bisschen zu provozieren, dass sich das christliche Gedankengut etwa der Achtung vor der Würde jedes Menschen inzwischen auch Menschen erschließt, die keine Christen sind, kann Christen eigentlich nur freuen. Jetzt gebe ich noch eine Antwort darauf, wozu jedenfalls ich Kirche brauche und wieso ich dankbar dafür bin, dass sie da ist, und nenne drei Gründe, ich könnte mehr nennen. Man kann sich selber nicht trösten. Das funktioniert nicht. Ich bin dankbar dafür, dass mir jemand Trost zuspricht. Ich kann mit meiner Schuld nicht wirklich umgehen und man könnte vielleicht noch eines draufsetzen, die Geschichte des deutschen Volkes im 20. Jahrhundert macht deutlich, wie große Schwierigkeiten Menschen haben, mit Schuld umzugehen. Ich bin dankbar dafür, dass in der Kirche ein Raum ist, in dem von Schuld geredet werden kann und mindestens genauso wichtig, in dem aufrichtige Vergebung geschieht. Nicht im Sinne von vergessen, vergeben und vergessen, sondern von Schuld gesprochen wird und Schuld vergeben wird. Und schließlich, ich habe vorhin über meinen Vater und Ramin gesprochen, er ist vor einem Jahr gestorben. Ich bin dankbar dafür, dass in der Kirche ein Raum ist, in dem man lernt, getrost sterben, in der auch das Ende des Lebens, wie auch der Anfang, ehrlich zum Thema gemacht werden kann. Und ich persönlich möchte deswegen diesen Raum, in dem das möglich ist, nicht missen.
Jetzt sind wir ja schon mitten in den Statements, deshalb gebe ich gleich wieder an Professor Schnädelbach mit, zitiere ihn aber gleich, damit das hier nicht eine zu konsensuale Runde wird, wo wir alle vor lauter Rührung uns nicht mehr gegenseitig in den Garten gehen. In Ihren Aufsätzen, die jetzt gebündelt als Buch dieser Tage wieder erschienen sind, habe ich mir den Satz rausgeschrieben: Kirche als soziale Veranstaltung verdiene noch Respekt, vielleicht sogar Kirchensteuer. Sehr viel mehr sei nicht von ihr übrig geblieben. In Wahrheit, sagen Sie, haben die Kirchen nichts mehr zu sagen. Jetzt haben Sie gehört, was Professor Markschies von dem Raum, in dem man mit seiner eigenen Schuld umgehen kann, gesprochen hat. Ich frage Sie jetzt, bitte Sie um Ihre Bestandsbeschreibung. Wozu brauchen wir diese Kirche? Wie entbehrlich ist auch der christliche Glaube? Unsere Fragestellung ist ja wie so eine russische Holzpuppe. Wenn man sie aufmacht, kommt immer wieder eine kleine Puppe raus. Also wir haben die Kirche als Institution, wir haben den Glauben und wir haben den christlichen Glauben. Wozu brauchen wir das alles noch, wenn Sie so kurz und bündig mit allem fertig sind? Mach ich.
Ja, also als ich erfuhr, dass die Debatte dem Thema folgen soll, wozu brauchen wir Kirche? Da habe ich mich gefragt, wer ist denn wir? Also die Gläubigen brauchen Kirche. Das glaube ich ist richtig. Denn man kann offenbar nicht alleine fromm sein. Und das, wovon Herr Markschies gesprochen hat, ist in der Tat etwas, was für die, die den Glauben haben, die den Glauben leben, dann auch in diesem Raum finden können. Aber wenn ich diese Sätze geschrieben habe, die Sie hier freundlicherweise zitiert haben, dann habe ich von einer anderen Perspektive gesprochen, nämlich von der Perspektive einer im Wesentlichen säkularen Kultur. Wir können noch die Frage später noch erörtern, ob wir tatsächlich postsäkular sind oder nicht doch präsäkular. Also ich bin für das Zweite. Aber lassen wir das mal weg. Das ist die Perspektive. Ich frage mich, was in den öffentlichen, um das mal aufzugreifen, in den öffentlichen Verlautbarungen der Kirchen etwa zum öffentlichen Leben, zu unseren politischen Problemen, was daran noch spezifisch christlich ist. Also ich schätze den Bischof Wolfgang Huber außerordentlich, aber was er zu politischen Dingen sagt, kann ich immer unterschreiben und ist etwas, was nicht unterscheidbar ist von jemandem, der ein anständiger Sozialliberaler ist. Also das ist so eine Frage, auf die wir nochmal zurückkommen sollten. Jürgen Habermas behauptet ja, es gäbe in unserer Kultur noch so unaufgehobene, unabgegoltene Bestände, die eigentlich noch in den säkularen Diskurs überführt werden müssten und der Übersetzung bedürften, der rettenden Übersetzung bedürften. Also das glaube ich nicht. Der zweite Punkt ist jetzt weiß ich nicht, ob Sie können mich gerne abstellen, wenn ich jetzt zu lange rede. Der zweite Punkt ist nochmal die Frage, wer sind wir? Ich denke, man kann grob sagen, wir leben in einer modernen Kultur. Modern heißt aber nicht, was jetzt gerade modern ist, sondern Modernität ist ein Zustand von Kulturen. Und der ist, meine ich, zumindest in Westeuropa seit dem 18. Jahrhundert im Wesentlichen erreicht. Moderne Kulturen sind erstens dezentriert. Das heißt, sie haben kein alles steuerndes Zentrum mehr, zumindest im Prinzip. Das war halt mal das Christentum. Dieses Dezentrierte bedeutet zweitens, dass wir in einer pluralen Kultur leben. Das heißt, unsere Kultur ist, wie Luhmann sagt, die ist funktional differenziert. Also um das auf Deutsch zu sagen, unser kulturelles System besteht aus verschiedenen Teilsystemen, bei denen eigentlich keines das andere dominieren kann. Also die Kunst ist frei von der kulturellen, von der politischen Bevormundung, immer im Prinzip. Die Religion genießt Freiheit, Religionsfreiheit. Religionsfreiheit heißt aber, dass die Religion nicht berechtigt ist, die Kultur, die Politik zu dominieren. Und so weiter und so fort. Da gibt es den Kommerz, da gibt es das Recht, da gibt es die Wissenschaft. Und diese Teilsysteme, die muss dann das Individuum gewissermaßen in der eigenen Seele irgendwie zusammenkriegen. Und so leben wir, wie selbstverständlich, immer in ganz verschiedenen Teilsystemen unserer Kultur. Und ja, deswegen haben wir auch so etwas wie eine fragmentierte Identität. Das bedeutet nämlich, wenn in der Gesamtkultur, die dezentriert ist, die Religion aus dem Zentrum rückt, bedeutet das für das Individuum, dass es immer unwahrscheinlicher wird, dass ein Individuum ein geistliches Leben führt, in dem dann die Religion wirklich das Zentrum ist. Das können vielleicht noch Bischöfe oder Pfarrer oder vielleicht Ordensleute, aber für den normalen Bürger einer modernen Kultur wird das immer schwieriger. Der dritte Punkt ist dann noch, wenn ich das noch ein bisschen philosophisch anreichern darf, moderne Kulturen sind vollständig reflexiv. Also gemeint ist Folgendes: Die Menschen haben immer in Kulturen gelebt, aber sie wussten nicht, dass sie in einer Kultur leben. Und als sie anfingen, ihre Lebenswelt zu unterscheiden von ihrer Umgebung, da ereignete sich die Unterscheidung von Natur und Kultur, wobei die Begriffe alle viel später kamen. Das nennt man das Reflexivwerden einer Kultur, eine Lebenswelt, die sich selbst als nicht mehr einfach natürlich verstehen kann, sondern die dann als von Menschen betriebene und von den Menschen zu verantwortende aufgefasst wird. Und vollständig reflexiv ist dann eine Kultur, die auf keine Instanzen mehr außerhalb ihrer selbst zurückgreifen kann. Und ich denke, das ist der Zustand, in dem wir uns auch befinden. Also die Politik bedarf keiner geistlichen oder theologischen Rechtfertigung mehr. Die Moral, unsere Moralvorstellungen sind unabhängig von irgendwelchen Offenbarungsinhalten, sondern die Moral steht auf eigenen Füßen. Und so kann man das weiterverfolgen. Das ist keine sehr einfache Situation. Das ist sehr, sehr schwierig zu leben. Und die großen Debatten des 19. und auch des 20. Jahrhunderts rühren daher, dass eigentlich immer versucht wird, so etwas wie einen neuen Gesamtkonsens zu finden, aber immer mit Bordmitteln, ohne Rekurs auf irgendeine transzendente Macht. Und der Marxismus ist in meiner Sicht zu einer der letzten zu Recht gescheiterten Versuche, nochmal sowas zu erreichen, nämlich in einer Ideologie, die sich letztlich als Geschichtsphilosophie formuliert hat, nochmal zu glauben, man hätte nochmal so ein transzendentes Orientierungsmuster, an dem man dann eigentlich letztlich alles aufhängen kann. Also das ist zunächst einmal meine Situationseinschätzung. Und wenn diese Situation einigermaßen richtig beschrieben wird, dann kann man wirklich nicht mehr sagen, dass moderne Kulturen die Kirchen brauchen im Sinne ihrer Bestandsbedingungen. Dass die Kirchen heute gebraucht werden, das ist klar, vor allen Dingen im karitativen Bereich, im Erziehungsbereich. Aber die Kirchen sind keine Bestandsbedingungen mehr einer modernen Kultur und ich glaube auch nicht unserer Kultur.
So. Jetzt haben wir uns hier als fragmentierte Individuen identifiziert und ich habe so einen leisen Zweifel, ob das Antriebsmoment war, warum wir hier heute alle zusammengekommen sind. Deshalb gebe ich mal an Professor Markschies weiter, der nun aus diesem Scherbenhaufen was machen muss als beamteter Theologe. Und vielleicht einen kleinen Gedanken noch dazu. Ich wäre ja bis vor kurzem noch ein ganzes Stück mitgegangen, obwohl mich diese Argumentation damals aus dem Institut für Sozialforschung in Frankfurt hinausgetrieben hat. Aber erleben wir nicht dieser Tage doch plötzlich die Erkenntnis des alten Böckenförde wieder, dass unsere Gesellschaft nicht in der Lage ist, die Voraussetzung für ihr Gelingen selbst zu schaffen, dass unsere Wirtschaft nicht in der Lage ist, die Voraussetzungen für ihr Gelingen selbst zu schaffen, dass etwas vorgängig sein muss, dass wir zumindest noch einmal denken müssen, wenn wir es schon nicht mehr im täglichen Leben so empfinden. Professor Markschis, it's your turn.
Danke. Also nicht nur des Beamteten wegen, das würde ich auch machen, wenn ich da keinen Pfennig dafür kriegen würde. Also das Erste ist, um mal, genau, wir kriegen auch nur Wasser. Also um ein bisschen Zunder in die Diskussion zu bringen, Herr Schnädelbach, die plurale Situation bringt es eben genau mit sich, dass man das genaue Gegenteil dessen sagen kann, was Sie im ersten Punkt gesagt haben, nämlich, dass es ganz viele Menschen gibt, die nicht religiös sind und auch gar nichts mit Gott am Hut haben und die Kirche brauchen. Das sieht man in dieser Thomaskirche, wenn hier Veranstaltungen gemacht werden, nicht nur heute Abend. Das sieht man in der Dresdner Frauenkirche, von der Pfarrer Wolf geredet hat. Das sieht man im Berliner Dom. Ich gebe Ihnen sofort zu, dass es auch zahllose Orte gibt, für die das nicht gilt. Aber was Sie selber gesagt haben, zu der pluralen Kultur dieses Landes und überhaupt Europas und so weiter und so fort gehört, dass es das ganz Überraschende ist. Ich bin relativ häufig im Berliner Dom, da sehen Sie das den Menschen an, da merke ich das, wenn ich mich an der Kirchentür von Ihnen verabschiede. Da sind Menschen, die gehen ganz neugierig rein. Sie wissen überhaupt nichts, aber sie erwarten etwas davon. Daraus ziehe ich keine großen Schlüsse. Ich würde jetzt nicht sagen, das ist die Wiederkehr der Religion. Ich stelle nur fest, es gibt nicht nur kirchliche Menschen, die Kirche brauchen. Das Zweite, Sie haben recht mit diesem dezentrierten und fragmentierten, und ich glaube, das trifft eine evangelische Kirche ganz besonders. Denn in der katholischen Kirche gibt es klare und feste Regeln für die Gestaltung des Lebens. Da gibt es eine Sonntagspflicht. Da ist klar, wenn du die Sonntagspflicht verletzt, ist schwierig. Die Reformatoren haben gedacht, das brauchen wir nicht. Wir haben die große, herrliche Freiheit der Kinder Gottes. Und das funktioniert natürlich in einer Gesellschaft, in der im Dorf der Patron dafür sorgt, dass alle in der Kirche sind und es in der Stadt dazugehört, dass man die wunderbaren Gottesdienste hier in der Thomaskirche oder wo auch immer hört. Die große Aufgabe unter den Bedingungen, die Sie beschrieben haben, ist zu beschreiben, Sie haben gesagt, man kann eigentlich gar kein christliches Leben mehr leben, es sei denn, man sei Profi. Das glaube ich nicht, sondern wir erleben an relativ vielen Stellen, wie sich nach dem Zerbrechen der verbindlichen Muster, du musst in der Kirche sein, zum letzten Mal, ja, das wissen viele nicht mehr, 1933, die kurze religiöse Phase des Nationalsozialismus. Nachdem diese Sicherheiten zerbrochen sind, gestalten die Kirchen, zunächst die evangelische und dann auch die katholische, viel stärker, wie funktioniert konkret christliches Leben im Alltag. Gucken Sie mal an, Leute, die sich für Taizé-Bewegung interessieren und so durch Europa fahren und an Taizé-Treffen teilnehmen. Schließlich haben Sie als Letztes noch gesagt, Christentum ist nicht mehr die Zentralideologie. Ja, Gott sei Dank. Also ich meine, wenn wir so Lückenbüßerfunktion hätten, also in dem Sinne von, es gibt keine Moral, wenn es nicht noch irgendwie so eine christliche Vorschaltung da gibt, das wäre ja ganz grausam. Also ein fröhlicher evangelischer Christenmensch ist ja der Auffassung, dass es nicht der Zweckcharakter des Christentums ist, der das Christentum interessant macht, sondern was ich vorhin beschrieben habe, der tiefe Trostcharakter. Und nun würde ich doch am Schluss noch was aufgreifen, was Sie gesagt haben. Es wird aber deutlich, dass durch das Zerbrechen der Zentralideologie in ganz anderer Weise sich eine Gesellschaft um die Pflege von zentralen Konsenswerten kümmern muss. Stichwort Wirtschaftskrise haben Sie ja genannt. Also wenn sozusagen eine Gesellschaft keine Mechanismen in der allgemeinen Fragmentierung, Müller glaubt das und Meyer glaubt das, hat und es jedem ins Belieben gestellt ist, dann dürfen Sie sich auch nicht darüber wundern, wenn bestimmte Manager so leben, als gäbe es keine verbindlichen Moralanstellungen. Das Christentum hat, glaube ich, keinen Anspruch darauf, dass die Gesellschaft es selber zur Zentralideologie erhebt. Aber in einer Kirche versammeln sich Menschen, die der Auffassung sind, wenn man nach den Moral Einsichten Jesu von Nazareth Gesellschaft gestaltet, ist es eine gerechtere Gesellschaft, als wenn man sie nach anderen Moralvorstellungen gestaltet. Wir haben jetzt die wunderbare Situation, dass das Christentum sich im weltanschaulichen Pluralismus zu bewähren hat. Und da liegt es nun vielleicht tatsächlich daran, dass ich das auch berufsmäßig mache. Ich bin in der Tat der Auffassung, und die Wirtschaftskrise hat mich darin nicht erschüttert, gerade das Gegenteil, dass ich die Vorstellungen für gelingendes Leben, wie man sie bei Jesus von Nazareth findet, dafür eignen, in transformierter Form, darüber sind wir uns vermutlich auch ganz schnell einig, Gesellschaft so zu gestalten, dass sie gerechter und menschlicher wird und verhindert, dass ganze Schichten unter die Räder kommen.
Es sind uns hier viele Fragen. Stichwort Zentralinstanz, Zentralkomitee der deutschen Katholiken. Da haben wir es ja noch in der Sprache. Die Frage ist, braucht es dieses Propedeutikum einer Gesellschaft? Und ich würde dann noch die Frage anschließen, was kehrt denn im Moment wieder? Aber gehen wir erstmal.
Ja, also ich würde gern zu drei Punkten etwas sagen. Nochmal zu der Frage des Brauchens. Zweitens zu dem berühmten Böckenförde-Diktum, das ich nochmal wiederholen möchte. Und dann drittens zu der Frage, was kehrt eigentlich wieder? Also zunächst einmal, was das Brauchen betrifft. Ich habe ja deutlich gesagt, dass ich Brauchen hier in dem starken Sinne verstehe, nämlich gehört Religion noch zu den Bestandsbedingungen unserer Kultur, unseres Gemeinwesens. Und ich glaube, das kann man sagen, das ist nicht der Fall. Dass viele Menschen Religion brauchen, nein, also was zuzugeben ist, Religion ist wieder nachgefragt. Es gibt viele Menschen, die tatsächlich sich dem Religiösen wieder zuwenden, die Interesse daran zeigen, die daran auch Erwartungen hegen. Das, was das jetzt individuell bedeutet, ob das sozusagen tatsächlich so etwas vielleicht wie eine existenzielle Krise voraussetzt oder ob das vielleicht auch nur darum geht, eine Facette der Lebensmöglichkeiten noch kennenzulernen und so vielleicht hinzuzunehmen. Oder handelt es sich vielleicht nicht doch nur um ein mehr ästhetisches Problem oder Phänomen? Also das müsste man dann näher erörtern, und ich glaube, da fehlen dann auch wahrscheinlich auch die empirischen Daten über das, was die Wirklichkeit
ist. Gestatten Sie mir eine kleine Ergänzung, weil das kommt mir jetzt zu freundlich rüber. Gelesen habe ich bei Ihnen so Sätze wie der Papstbesuch als Happening, Gottesdienst als Event, Attitüde des Glaubens, metaphysisches Woodstock, Transzendenz als Wellness, neben Job, Hobby, Sport, Urlaub, Beziehung, nun auch noch Spiritualität.
Dritter Punkt. Ich komme ja gleich drauf.
Entschuldigung,
ich bin
schon lange aus der Universität heraus, als das systematische Denken.
Ja. Der zweite Punkt ist dieses Böckenförde-Diktum. Also das ist ja ganz berühmt und auch sehr einleuchtend. Er sagt nämlich, der demokratische Verfassungsstaat kann die Bedingungen seines Bestehens nicht selber garantieren, sondern er setzt etwas voraus, was er selber nicht garantieren kann. Und jetzt kommt immer der Punkt, der weggelassen wird. Wenn er das versucht, wird er freiheitsfeindlich, er wird totalitär. Also das haben wir ja in der DDR und auch in den Sowjetrepubliken erlebt. Da wurde das genau versucht. Es wurde versucht, die Bestandsbedingungen für eine Diktatur des Proletariats, nämlich ein marxistisches Bewusstsein, zu schaffen und zu garantieren. Und genau das führt dann zum Totalitarismus. Also man muss immer das vollständig zitieren. Der zweite Punkt, ich bin immer auch bei meinem zweiten Punkt, aber also 2b jetzt. Der Punkt ist, Böckenförde hat vollkommen recht, dass der demokratische Verfassungsstaat sehr viel voraussetzt, um überhaupt zu funktionieren. Und das haben wir ja erlebt, nicht? Bei den Versuchen, Demokratie zu exportieren, einfach so nach Irak. Aber was ich jetzt link finde, mal salopp gesagt, ist, dass man dann sofort auf die Religion zu sprechen kommt. Ich verstehe nicht, inwiefern die Religion zu den elementaren Bestandsbedingungen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung gehört, obwohl doch die Grundprinzipien dieser säkularen, freiheitlichen Staatsordnung immer gegen die Kirchen durchgesetzt werden mussten. Also das sind unsere Rechtsordnung, unsere Verfassungsordnung ist das Resultat von Revolution und steht nicht einfach in der Kontinuität des Christentums. Die Christen haben natürlich daran auch mitgewirkt, aber ich meine, das muss man doch mal klar sagen. Und was sind denn nun die Bestandsvoraussetzungen für eine freiheitlich-demokratische Ordnung? Ja, das ist eine funktionierende Zivilgesellschaft. Das ist Öffentlichkeit, das ist Bildung, das ist Gleichberechtigung von Mann und Frau. Das sind die elementaren Bestandsbedingungen. Und genau diese Dinge, die muss ein Staat, der demokratisch und rechtlich, rechtlich verfasst ist, das muss er sozusagen immer wieder voraussetzen. Er kann das nicht autoritär schaffen. Also so ist, und dass dann die Religion auch noch eine Rolle spielt, will ich gerne zugeben. Aber ich wende mich gegen diesen Kurzschluss, wo man den Böckenförde benutzt, um zu sagen, aha, jetzt brauchen wir wieder die Religion, sonst funktioniert langfristig unsere freiheitlich-demokratische Staatsordnung nicht. Und jetzt mein dritter Punkt, was kehrt zurück? Nun, ich habe, glaube ich, Grund, und wir haben, glaube ich, alle Grund, was diese Wiederkehr betrifft, vorsichtig und misstrauisch zu sein. Und ich habe eben doch auch erlebt, dass bei solchen Großevents etwas, was nachgefragt wird, was man nicht Religion nennen sollte, sondern Religiosität. Und das heißt sowas wie Spiritualität. Also sozusagen eine Erlebnisqualität, die in unserer trockenen, verbürokratisierten Welt nicht mehr vorkommt. Da kann man mal ausscheren, da tritt man mal in eine andere Erlebniswelt ein. Und dann findet man etwa auf Kirchentagen unendlich viele alt gewordene Jugendliche oder jugendlich gebliebene Alte. Und das ist sozusagen mal ein Kontrastprogramm zu unserem trostlosen oder trockenen Alltag. Das ist nicht die ganze Story, aber das sind die Phänomene, auf die ich mich da bezogen habe. Und dann möchte ich noch etwas sagen. Ich weiß, dass das ketzerisch ist an diesem Ort. Ich habe mir seit 20 oder 25 Jahren die Matthäus-Passion nicht mehr angehört. Und zwar einfach aus dem Grund, weil sie ist Bestandteil unseres Konzertbetriebs geworden. Und etwa in Hamburg, im Michel, da zahlt man unheimlich viel Geld für eine gute Karte. Und dann geht man hin und weiß genau, an welcher Stelle man weinen wird. Nämlich, wenn ich einmal soll scheiden. Ist das religiös? Sind das religiöse Erfahrungen, die man da macht? Nein, ich glaube, das ist eine Form der Ästhetisierung von Religion. Und die wird es natürlich immer geben. Und da sind ja unsere Museen und unsere Kirchen voll mit entsprechenden Kunstwerken. Also ich will deswegen die Aufführung der Matthäus-Passion nicht schlecht machen. Ich weiß nicht, ob ich sie besuchen würde, wenn ich hier diese Kirche dazu eingeladen würde. Aber ich wollte das mal als Beispiel. Ich wollte das einmal als Beispiel nehmen für Gründe, die man finden kann, um misstrauisch zu sein gegen diese Parole der Wiederkehr der Religiosität.
So, ich beneide Sie nicht um Ihre Antwort.
Also, vielen Dank für die Klarstellung am ersten Punkt. Wir wollen brauchen, nicht im Sinne von Marc Schies braucht ein Wasserglas, sondern im Sinne von Bestandsbedingungen verwenden. Das ist wunderbar an den Philosophen, die machen das schön klar. Jetzt aber, Herr Schnädelbach, haben Sie mich herausgefordert, dazu zu sagen, ich verwende in dem präzis von Ihnen definierten Sinne A, Individuen brauchen in genau ihrem Sinne Kirche. Das werden Sie schlecht leugnen können. Ich bringe Ihnen gern mal ein paar aus Dresden, Leipzig und Berlin bei. Und das ist jedenfalls meine Auffassung als Christenmensch und evangelischer Theologe. Eine Gesellschaft braucht im Sinne ihrer Bestandsbedingungen auch jedenfalls in unseren Breitengraden das Christentum. Das sollte ich jetzt erläutern und damit bin ich bei Ihrem Punkt 2. Jetzt könnte ich frech sein und könnte sagen, Sie wehren sich gegen eine bestimmte Inanspruchnahme des Böckenförde-Theorems. Leider ist Herr Böckenförde ein grundfrommer Katholik und hat es genau so gemeint. Also wenn das Böckenförde-Theorem so in Anspruch genommen wird, ist es richtig gemeint in eckigen Klammern. Das klären wir mal hinterher. Sie haben gesagt, die Freiheitsrechte der modernen Gesellschaft sind gegen das Christentum durchgesetzt worden. Das ist wahr und gleichzeitig falsch. Gucken Sie mal auf die Niederlande. In den Niederlanden ist es der Calvinismus, der all die Dinge wie Meinungsfreiheit und Menschenrechte und so weiter und so fort durchsetzt. Ich warne, muss ich gestehen, vor diesen natürlich in so einer Auseinandersetzung wohlfeilen Geschichten. Ich müsste jetzt, wenn ich in die Rolle reingehen würde, sagen, die Menschenrechte und die Freiheitsrechte sind christliche Kinder und das Christentum hat sie in die Welt gebracht. Das wäre dann so einseitig wie das, das Sie formuliert haben. Es sei immer gegen das Christentum und die Kirche durchgesetzt worden. Das ist ganz genauso wie mit der Antwort auf brauchen Menschen und braucht eine Kultur des Christentums. Ja, das muss man beim Einzelnen angucken. In den Niederlanden so und in Spanien sicher anders. Ich werbe für Differenzierung. Weil ich jetzt so ein bisschen gepiekt habe, markiere ich noch einen Konsens, nämlich Sie haben völlig recht, also Vorsicht vor diesem Wiederkehr der Religion als so ein großer Schwammbegriff. Das ist wohltuend, dass Sie darauf hinweisen. Aber wenn wir differenzieren, muss auch klar sein, als ich Schüler und Konfirmand war, ist niemand in den Ostersonntag gegangen. Schwierig. Also gibt es zwar fetzige Lieder, wenn man jetzt so auf der Ebene des religiösen Erlebnisses redet, aber das, was da zu verkündigen ist, steht wider alle Erfahrung und ist schwierig. Wer das mal machen musste, weiß davon. Und die Ostergottesdienste in Berlin werden, ich weiß nicht, wie das in Leipzig ist, voller und voller. Also sozusagen, meine Wahrnehmung ist, da Sie auch viel Philosophen zitiert haben, neue Unübersichtlichkeit, auch ein Buchtitel. Also sozusagen, die Befunde sind da so und sind da so. Es gibt auch, das scheint mir unleugbar, auch eine Wiederkehr von kirchlich verfasster, ganz klassischer Religiosität, Stichwort Ostersonntagsgottesdienstbesuch, könnte man jetzt Statistiken vorlesen. Und es gibt genau das, was Sie auch beschrieben haben, diese kirchenferne Religion und Spiritualität und Religiosität und so weiter und so fort. Und das könnte man vermutlich auch klar machen, wenn man so indezent wäre, Besucher der Matthäus-Passion zu fragen, warum sie weinen. Also das ist in einer Gesellschaft, in der lange gesagt worden ist, Indianer kennt keinen Schmerz und weinen nicht, was da alles aufbricht, wenn jemand weint, darüber könnte man auch noch länger reden. Also um an den Anfang zurückzukommen, ich denke, wenn wir brauchen, streng verwenden, philosophisch streng, es gibt genügend Menschen, die Christentum in seiner kirchlichen Form für ihre Bestandsbedingungen brauchen, auch solche, die überraschenderweise gar nicht religiös sind, die nicht mal an Gott glauben. Und ich habe den Eindruck, es tut unserem Staatswesen und unserer Kultur gut, wenn wir gelegentlich Menschen daran erinnern, woher bestimmte Freiheitsrechte kommen. Ich wage jetzt mal eine These, von der ich annehme, dass Herr Schnädelbach jetzt schroff widersprechen wird. Das Christentum hat in einem langen Prozess bestimmte Freiheitsrechte, Menschenwürde, Gleichberechtigung und so weiter, geklärt, das Verhältnis dazu geklärt. Ich habe jedenfalls in der bundesrepublikanischen Gesellschaft den Eindruck, bei den immer wieder aufbrechenden Debatten, was meinten Menschenwürde eigentlich? Was ist denn damit gemeint, wenn das nicht irgendein Schwammbegriff sein soll oder so eine Monstranz, die wir vor uns hertragen und wissen alle nicht, was drin ist? Dann tut es gut, wenn es christliche Theologen gibt, der christliche Glaube hat ja was ganz Simples. Also da muss ich nicht 3 Jahre Philosophie studiert haben, um das zu verstehen. Wenn jemand sagen kann, was Menschenwürde heißt, sehen wir an der Person Jesu von Nazareth. Wenn man die anguckt und sieht, wie die mit Menschen umgeht, dann weiß man, was Menschenwürde ist, auch ohne dass man französische Aufklärung und Staatstheorie der 60er Jahre in der Bundesrepublik gelesen hat.
Ja, also vielleicht fange ich da mal von hinten an mit der Menschenwürde. Das ist sicher klar, dass da auch ein christliches Erbe drin steckt, aber meistens wird das jüdische Erbe unterschlagen in dem Zusammenhang. Denn die Menschenwürde als, ja, könnte man sagen, Übersetzung der Gottesebenbildlichkeit, die kommt halt im Alten Testament vor. Und das ist alles nicht so einfach. Und drittens, eine dritte Quelle der Idee der Menschenwürde stammt aus der Stoa. Ist also ein Gedanke, der auch schon in der Sophistik vorgekommen ist. Das hat jetzt mit Bildung gar nichts zu tun, sondern einfach mit der schlichten Wahrheit, dass es nicht richtig ist, wenn Christen, vor allen Dingen dann auch Berufschristen, sagen, Menschenwürde, das ist das christliche Menschenbild. Also das ist einmal ungerecht gegenüber der Antike und einmal ungerecht gegenüber dem Judentum. Dann kommt natürlich der große Einwand des Christentums in seinen verschiedenen, das ist die Erbsündenlehre. So. Was ist denn nun dann mit der Würde des Menschen, der Würde des natürlichen Menschen, natürlich in dem Sinne, dass er nicht getauft ist? Ich meine, da haben wir doch eine ganz schreckliche Tradition, die ich auch als Kind so in pietistischen Umgebungen immer wieder mitbekommen habe. Also Kinder sind eben, ich habe jetzt nochmal nachgelesen bei Flasch über die Auseinandersetzung mit Augustinus, das ist doch unglaublich, dass es da eine große Weltreligion gibt, die in verschiedenen Versionen erklärt, Kinder, die auf die Welt kommen, sind erstmal Schuldige, weil sie nämlich im Samen von Adam schon drin waren. Das, ich meine, natürlich hat die katholische Kirche dann diese Lehre abgeschwächt und hat dann gesagt, nein, das ist ja nur eine Beschädigung gewesen. Aber Luther hat doch mit einer unglaublichen Härte dann auch gegen Erasmus wieder diese Geschichte aufgetischt. Und ich kann nur sagen, wenn man sich mit der Philosophie der Neuzeit beschäftigt, dann sieht man, dass alle Rechtsphilosophen, alle, die versucht haben, so etwas wie eine moralische und rechtliche Ordnung aus der Vernunft zu begründen, als erstes immer mal die Erbsündenlehre vom Tisch bringen mussten. Und ich meine, das ist ein Punkt, lieber Herr Markschies, also da sollten wir uns vielleicht wirklich mal drüber streiten. Ich meine, das ist doch etwas, was einen doch eigentlich empören kann. Und deswegen ist es mir immer so merkwürdig, wenn also unsere Kanzlerin, die eine Pfarrerstochter ist, immer so vom christlichen Menschenbild redet. Da möchte ich gerne mal fragen, erstens, Frau Merkel, worin unterscheidet sich das christliche Menschenbild vom Menschenbild der Sozialdemokraten oder der FDP? Wo sind denn da die Unterschiede? Was ist denn das spezifisch Christliche am christlichen Menschenbild der CDU? Und der zweite Punkt ist, im christlichen Menschenbild wird immer unterschlagen diese fürchterliche Lehre von der Erbsünde. Und das ist wirklich eine Beschädigung der Idee der Menschenwürde. Und deswegen finde ich es, ja, ich finde es eigentlich wieder ein bisschen link, dass dann auch vor allem prominente Christen immer wieder auf diesen Punkt verweisen und immer schön den schwarzen Schatten, den diese Lehre nämlich hat, in der christlichen Tradition weglassen. Und das war dann natürlich auch die Rechtfertigung für die gewaltsame Missionierung, es war die Rechtfertigung für die Kolonialisierung, es war die Rechtfertigung für die schwarze Pädagogik, denn wenn die Kinder als kleine Wilde auf die Welt kommen, dann muss man selbst, wie der große Kant sagt, erstmal ihren Willen brechen. Und ich habe eine Tante, die hat das auch noch verkündet. Der Wille des Kindes muss gebrochen werden. Ja, erklären Sie das mal bitte ohne den Rückgriff auf die Lehre von der Erbsünde.
Jetzt müssen wir ein bisschen sortieren, weil das Christentum ist am Ende und es war außerdem noch schlecht, ist ja sozusagen mal kurz zusammengefasst die Aussage. Ich sehe eine andere Wirkungsgeschichte, ich sehe auch eine andere Relevanz. Das waren natürlich jetzt auch die Thesen dieses berühmten Zeitartikels 2000, wo sozusagen die sieben Webfehler des Christentums. Ich bitte nur, dass wir jetzt nicht in eine exegetische Debatte hineinkommen, sonst muss ich intervenieren. Ne?
Deswegen lasse ich das mal mit der Menschenwürde aus. Das Kolloquium machen wir mal, wo wir uns über die Traditionsgeschichte der Menschenwürde, sondern rede über die Erbsünde. Denn, Herr Schnädelbach, Sie haben das große Glück, dass ich nicht zu der Menge von Theologen gehöre, die genauso reden wie Sie und sagen, die Erbsündenlehre ist problematisch, die müssen wir wegwerfen. Und ich versuche Ihnen mal möglichst einfach zu erklären, warum ich im Unterschied zu Herrn Schnädelbach überhaupt nicht der Auffassung bin, dass das ein Webfehler ist. Es gibt dann einen Punkt, wo ich Ihnen auch zustimme, damit Sie nicht gar zu zornig werden, während ich rede. Ich saß mal im Bus.
Wir dürfen nicht nur zurückgucken. Wir haben noch die Frage, was kommt da wieder?
Gern.
Und da gibt es, glaube ich, auch noch ein paar Klärungen.
Ja, ich versuche auch noch mal auf die Frage zu antworten, welche Bedeutung hat das heute und für unser Leben. Ich saß vor nicht langer Zeit, also wir sind schon ziemlich nah an der Gegenwart, in einem Bus von Jerusalem an den See Genezareth. Und da unterhielten sich zwei Leute in hebräischer Sprache, in Ivrit, über Berlin. Und zwar genau die Straßen bei uns um die Ecke, wo ich wohne. Und nach einer Weile sagten sie zueinander, Mensch, wir können doch auch Deutsch reden. Wir kommen doch von da. Und dann haben sie eine Weile Deutsch geredet. In diesem Zusammenhang ist mir deutlich geworden, und zwar schlagartig wieder deutlich geworden, was ich auch mache, ich stehe, wenn ich in Israel stehe, in einem Schuldzusammenhang, für den ich nicht verantwortlich bin, aber in den ich hineingeboren bin und aus dem die Frage, was meine Eltern gemacht haben, ob mein Vater mit Ramin Flöte gespielt hat oder anders tätig war, völlig unerheblich ist. Jeder Deutsche in Israel steht in einem Schuldzusammenhang. Und jetzt können wir das noch ein Stückchen weiter treiben. Und ich treibe das mal auf die akademischen Zusammenhänge. Wenn es so sein sollte, dass ich Martin Luther auslegen kann, dann liegt das leider nicht nur daran, dass ich manche Nacht über seinen Texten verbracht habe. Und ich spitze es mal ein bisschen zu, dass Sie Kant auslegen oder was über den Umgang mit Hegel sagen, sondern das ist in der Regel uns geschenkt. Das verdanken wir nicht uns selbst, sondern unseren Eltern und der Kindergartentante und dem Konfirmator und so weiter und so fort. Und es ist aber an uns, dass wir das nicht wahrhaben wollen. und ich glaube, das ist nicht nur eine Professorenkrankheit, dass die Professoren dann immer sagen, ich bin's, ich hab's ausgelegt. Also es ist etwas an uns, dass wir fort und fort nicht wahrhaben wollen, in welchen Schuldzusammenhängen wir stehen und dass wir auch die Gnadenzusammenhänge, die unser Leben heiter und hell machen, Zusammenhänge nicht wahrhaben wollen. Ich begreife die traditionelle Erbsündenlehre, über deren Probleme wir jetzt lange reden könnten, aber dann wären wir in einem historischen Kolloquium, als eine, also jedenfalls die mich auch mit in meinem Glauben stärkende realistische Seite des Christentums. Da wirst du, Christoph Markschies, auf dich angesprochen, wie du bist, wie du dir nicht gefällst. Ich würde gern lieber in Jerusalem stehen als ein Israeli oder was weiß ich was, als jemand, der nicht in diesen Schuldzusammenhängen stehe. Es wäre mir lieber, nicht darauf angesprochen zu werden. Die Erbsündenlehre erinnert den Menschen darauf und daran, dass er sich immer wieder in Zusammenhängen befindet, für die er nichts kann, aber die sein Leben prägen und denen er sich stellen muss. Jetzt können wir dann länger über die Konsequenzen reden. Ich halte das nicht für einen Webfehler des Christentums, sondern für ein Element dessen, was mich an biblischen Texten so fasziniert. Der tiefe, ungeheure Realismus. Die Brüder lieben sich nicht, sondern die drohen sich zu erschlagen und so weiter und so fort. In der Bibel, im Alten wie im Neuen Testament, ist der Mensch nicht idealistisch porträtiert, wie in den großen Ideologien der Neuzeit, im Marxismus und so weiter. Und da wird nicht gesagt, wir müssen nur ein bisschen an ihm rumerziehen, dann wird er schon gut, sondern er ist ganz realistisch als der Gute und der Schlechte, als der in Gnaden und in Schuldzusammenhängen präsentiert. Kommt das wieder? Es kommt wieder, wenn es uns gelingt. Sie haben sicher recht darin, dass Erbsündenlehre ein hochgefährlicher theologischer Lehrbestand ist. Damit können Sie unglaublich viel Schindluder treiben. Klammer auf, wie mit den ganzen großen Theoremen, die es in der Weltgeschichte gibt. Die ganz große Verantwortung, die wir alle, nicht nur die berufsmäßigen Christen und die Theologen und Pfarrer und die Professorin und wer auch immer hat, sondern die eine ganze Christengemeinde hat, ist, von der klassischen Erbsündenlehre so zu reden, dass dadurch Gesellschaft und individuelles Leben heiler wird. Und diese Aufgabe, darauf könnten wir uns vielleicht einigen, ist in der Christentumsgeschichte unterschiedlich gelöst worden und die stellt sich uns heute in dieser fragmentierten Gesellschaft mit besonderer Radikalität.
Lassen wir Schnedelbach darauf. Ja, noch einmal darauf zurückkommt. Also erstens mal, wenn es um die Würde des natürlichen, das heißt nicht getauften Menschen geht, ist das keine, deswegen noch keine optimistische Anthropologie. Also das halte ich, lieber Markschies, das ist eine nicht akzeptable Entgegensetzung. Wenn ich sage, wir müssen die Erbsündenlehre loswerden, dann heißt das überhaupt nicht, dass ich der Meinung bin, der Mensch ist also fantastisch und toll und so weiter. Man muss ihn also nur, also so Rousseauismus oder so. Nein, ich erinnere einfach nur mal, dass etwa Thomas Hobbes, der ja nun wirklich also ein Vater der modernen praktischen Philosophie ist, der hat ja nicht gesagt, der Mensch ist schlecht. Mhm. Der hat auch nicht gesagt, der Mensch ist gut. Sondern der hat gesagt, es gibt Bedingungen, unter denen die Menschen schlimm werden, das Böse tun, und es gibt Bedingungen, unter denen sie das Gute tun. Aber zunächst einmal ist der Mensch nicht das eine und das andere. Der zweite Punkt ist, also noch einmal, Kritik an der Erbsündenlehre hat nichts zu tun mit einem Hurra-Humanismus, der dann sagt, also wenn wir den Alten los sind, da im Himmel, dann haben wir die Schäfchen im Trockenen. Der entscheidende Punkt bei der ganzen Geschichte ist also nicht nur diese Instrumentalisierung, sondern versuche ich mal als Theologe zu denken. Ich meine, Sünde ist doch was anderes als die Schuldzusammenhänge, in denen wir leben. Also das, was Sie alles beschreiben, ist ja überhaupt nicht zu bestreiten. Natürlich verdanken wir das Wenigste uns selbst. Selbst wenn man im Beruf Glück gehabt hat wie ich, dann kann man sich fragen, so wenn man so allmählich zurückguckt, was hast du eigentlich dir selbst zu verdanken? Also das ist doch gar keine Frage. Und es gibt viele Dinge, wenn man zurückblickt, dann sagt man, Mensch, das tut mir leid, bis heute tut mir das leid, dass ich das gemacht habe. Aber in vieles bin ich auch reingeraten, da habe ich selber das gar nicht zu verantworten. Also das, was Sie beschreiben, ist völlig klar. Das ist unsere Conditio Humana, dass wir nie sagen können, ich bin heraus aus allen Verbindlichkeiten und allen Verantwortungen. Aber ich möchte doch den Finger darauf legen, dass Sünde erstmal eine Beziehungsbestimmung von Mensch und Gott ist. Und das ist doch der Kern der Erbsündenlehre. und nicht die Tatsache, was natürlich auch im Psalm 51 und so weiter schon vorkommt, die Erfahrung, dass wir böse von Anfang an sind und dass der Mensch auch die finstersten Seiten hat, was auch Kant etwa betont hat mit dem radikal Bösen, sondern das würde ich gerne noch mal wissen, lieber Herr Markschies. Sünde ist doch nach der Bibel eine Verhältnisbestimmung des Menschen zu Gott. Und daraus wurden doch alle diese Konsequenzen gezogen. Und nicht die anderen Sachen, die Sie genannt haben, sind aus der antiken Philosophie bestens bekannt.
Also, jetzt wird es mir hier zu protestantisch. Also, das ist ja das, warum ich zu den katholischen Brüdern so gerne rüberschaue, die das alles doch etwas lebensnah und freudiger betrachten. Jetzt sind wir in diesen ganzen Schuldzusammenhängen. Glauben Sie im Ernst, lieber Professor Markschies, dass junge Menschen plötzlich wieder in die Kirchen kommen, um dort in einen Schuldzusammenhang gestellt zu werden?
Also um auf diese Frage ganz konkret zu antworten, meine Frau ist Lehrerin an einer Berufsfach- und Berufsoberschule und die hat mit etwas jüngeren Menschen noch zu tun als ein Professor und dass Schuldfragen da eine erhebliche Rolle spielen, es ist ja immer die Frage, ist das sozusagen das, was als allererstes auf die Kirchentür geschrieben wird? Aber jedenfalls bin ich auch der felsenfesten Auffassung, das habe ich ja am Anfang auch gesagt, dass Kirche als ein Raum, in dem von Schuld geredet werden kann, dieser Gesellschaft und den Menschen gut tut und auch nachgefragt ist. In einer kirchlichen Schule genauso wie im Raum der Kirche. Wie gesagt, davon bin ich überzeugt. Aber Herr Schnedelbach hat eine sehr direkte Frage gestellt. Ja, natürlich haben Sie recht. Also erstens ist Sünde nicht gleich Schuld und zweitens betrifft Sünde zunächst mal eine Beziehung zwischen Gott und Mensch. Nur das ist doch nicht so, wie man sich das bei Anselm vorstellt. Gott sitzt da beleidigt und pampig rum sondern und sagt, du hast eine Sünde an mir getan. Sondern der nimmt doch nur, also Sünde entsteht dann, wenn wir die Schuldverhältnisse, in denen wir leben, sagt jedenfalls der Theologe, aggressiv verweigern, wenn wir sagen, ha, was kümmert mich das denn? Und dann macht sich Gott zum Anwalt der Schwachen, die sich auf dieser Welt nicht wehren können und die meine Schuld an ihnen nicht einklagen können. Und die gibt es in diesem reichen Land ganz viele. Dann macht sich Gott zum Anwalt dieser Menschen und spricht für sie und sagt, ich bin dir zornig für das, was du da gemacht hast. Es kann der Böse nicht, und stellen Sie sich dieses weltgeschichtliche Riesenausmaß von Bösem etwa im 20. Jahrhundert vor. Die Lumpen werden nicht ungestraft davongehen. Das finde ich einen ungeheuer trostvollen Charakter. Es gibt wenigstens einen in dieser Welt, der sich zum Anwalt derer macht und für sie schreit, wenn die Bösen meinen, sie könnten ihnen das Maul stopfen. Sie haben völlig recht, das ist nicht alles. Aber das ist in einer Gesellschaft, das ist längst nicht alles, was das Christentum über den Menschen zu sagen hat. Aber wenn Sie auf die Geschichte dieses Landes zurückgucken, tut es einer Gesellschaft gut. Und Sie hatten ja gefragt, Herr Schnedelbach, was macht denn die Kirche, wenn sie da ihre berühmten Textlein herausgibt? Das erinnert mich so an sozialliberale Koalition. Ostdenkschrift, indem sie sagt, ihr müsst euch um ein neues Verhältnis zu den polnischen Nachbarn bemühen. Das hat damals nicht jeder gesagt. Da war Sozialdemokratie noch in der Minderheit. Also ich gebe Ihnen gern zu, aber das wäre vielleicht auch ein erfreuliches Zeichen, wenn nicht jedes Mal zwischen der Kirche und der Gesamtgesellschaft ein Riss in ihren ethischen und politischen Optionen auftritt und es gelegentlich auch mal Konsense gibt oder wachsende Konsense, etwa im Bereich der Wirtschaftsethik. Aber es gibt in der Geschichte jedenfalls der Bundesrepublik, und da gibt es ja nun so kirchliche Dokumente, eine ganze Menge in grünen Buchdeckeln zeitweilig eingebundene Worte der evangelischen Kirche in Deutschland und auch der katholischen Kirche, die der Gesellschaft wehgetan haben und sie gepiesackt haben.
Darf ich noch mal einen Anlauf nehmen? Ich bin immer noch nicht zufrieden, dass wir jetzt schon wieder in einen Schulddiskurs kommen. Ich glaube, diese Gesellschaft hat keinen Mangel an Schulddiskurs. Und wenn die Kirche sich darauf reduziert, dann verkürzt sie sich um Heilsbotschaften, um Frohlocken, um Heilung im weiteren Sinne. Und wenn junge Menschen, und ich gebe mal, Journalisten halten sich ja immer an Zahlen, weil sie doch ein bisschen klären können, Es gibt eine interessante Zahl, auf die ich gestoßen bin. Bei den nach 1975 Geborenen gibt es ein sprunghaftes Anwachsen von religiösem Interesse. Zwischen 1992 und 2002 springt die Zahl derer, die an Gott glauben, oder zumindest sagen, sie glauben an Gott, und die an ein Weiterleben nach dem Tode glauben, von 15% auf 34%. Was glauben Sie, Rosa Marquez, suchen diese jungen Menschen? Den Schuldzusammenhang oder den Heilszusammenhang?
Ich verstehe, da besteht überhaupt kein Dissens zwischen uns. Ich habe das von der Schuld nur erwähnt, weil Herr Schnedelbach fragte, was machen Sie mit der Erbsündenlehre? Und sagen Sie auch mal was dazu, das habe ich jetzt gemacht. Natürlich nicht. Ich habe mal 6 Jahre in Jena gelebt und da haben wir immer wieder, meine Frau und ich, sind wir mit Schülern in eine Kirche gegangen und da haben die sich so eine Kanzel angeguckt und haben gesagt, wozu ist denn das? Was macht man da? Und haben sich den Altar angeguckt und haben gefragt, wozu braucht man das? Also, dass es ein solches Anwachsen gibt, zunächst mal ist vermutlich auch dadurch zu erklären, dass es ein solches riesiges Informationsdefizit gibt. Also dass Leute einfach dastehen und sich fragen, was soll denn das da hinten, weil sie es eben schon gar nicht mehr wussten. Was suchen die? Ich habe ja, glaube ich, nicht umsonst, als ich vorhin beschrieben habe, warum ist mir Kirche lieb und wert, glaube ich, zuerst vom Trost geredet. Trost ist ja was anderes als Vertröstung und Trost ist auch was anderes als so nicht aufregen, es tut schon nicht so weh und morgen ist wieder gut.
Aber wir sind da auch schon wieder im Leidenskontext. Wenn Sie Trost brauchen, leiden Sie. Sie leiden pausenlos.
Nein, ich leide keineswegs pausenlos. Was suchen die? Ganz unterschiedlich, je nach Biografie. Ich würde leiden, und also jeder Mensch hat doch in der Woche, wird Ihnen doch genauso gehen und Ihnen ganz gewiss bei Ihrem Hörfunk genauso, hat Momente tiefer Freude, die er mit anderen teilen will, das tut er im Raum der Kirche, und hat auch Momente, in denen Sie an der Berichterstattung der anderen Rundfunkanstalten leiden und Trost brauchen, natürlich nicht der eigenen. Also das würde ich nicht gegeneinander ausspielen. Alltag ist doch, das geht doch nicht nur im Universitätspräsidenten, so zusammengesetzt aus wundervollen, hellen, lichtvollen Momenten, und selbstverständlich kommen Menschen, die Christentum suchen, hierhin, weil sie, sei es eine diffuse oder präzise Erwartung davon haben, dass, sagen wir es mal sehr theologisch, Gott durch den gesamten Alltag mit seinen Höhen und Tiefen geht. Ich bin ein überaus fröhlicher Mensch, nur ich finde immer, das Wunderbare am Christentum ist der Realismus. Das ist nicht so ein Hurra-Christentum, aber natürlich auch kein, um das auch nochmal ganz explizit zu sagen, pausenloses Karfreitags-Christentum.
Ja, also ich weiß nicht, ob es uns jetzt weiterführt, wenn wir noch weiter darüber Vermutungen anstellen, was die Leute in den Kirchen suchen, wenn sie da reingehen. Ich glaube, das müsste man erstmal noch ein bisschen empirisch nachfragen. Mhm. Und ich glaube, da besteht einfach noch sehr viel Informationsbedarf. Mhm. Ich möchte doch aber, Herr Marquez, doch in einem Punkt entgegenkommen. Also ich glaube schon, dass in diesem neuen Interesse an Religion mehr ist als nur Informationsbedürfnis, sondern ich möchte mal die Formulierung von Jürgen Habermas aufgreifen, ein Bewusstsein davon, was fehlt. Also ich glaube, das ist jetzt wieder eine Vermutung, aber ich glaube, die kann man substantiieren. Es ist irgendwie, das habe ich vorhin schon versucht anzudeuten, es gibt offenbar in unserer durchrationalisierten und kommerzialisierten Welt die Frage, ja, ist das jetzt alles? Mhm. Jetzt nehme ich selber den Begriff in den Mund, den ich sonst immer sehr kritisch nehme, also es hat schon irgendwie etwas auch mit der Sinnfrage zu tun. Was bedeutet das alles? Übrigens möchte ich jetzt mal sagen, und nicht nur pro domo, es gibt auch seit 10, 15 Jahren ein außerordentlich starkes Interesse an Philosophie, also nicht nur an Religion. Und da werden zum Teil ähnliche Fragen gestellt. Also wenn man sich überlegt, dass der Precht da jetzt einen Bestseller von 900.000 gelandet hat, mit einer Popularisierung von Philosophie, die einen dann auch wieder nicht froh machen kann als Profi, dann ist das, sollte man das vielleicht einmal auch im Auge behalten, wenn man immer nur redet von der Wiederkehr des Religiösen oder des Interesses an der Philosophie, an der Religion. Also ich denke, in die Richtung sollte man vielleicht mal weitergehen. Ich glaube, das hängt jetzt wieder mit dieser Fragmentierung zusammen, von der ich gesprochen habe. es gibt tatsächlich so ein Gefühl, dass man nicht mehr weiß, wie alles so miteinander zusammenhängt, was das so alles für einen Sinn macht. So, es sind lauter partielle Rationalitäten. Mein Lehrer Adorno hat immer gesagt, alle schrecklichen Dinge in der Welt passieren mit guten Gründen. Das ist ein sehr weises Wort. Und dann kann ich mir vorstellen, und das ist vor allem dann mein Interesse auch an Philosophie, dass man da, ja, da möchte man gerne mal so einen Durchblick haben. Und dann neigen wir Philosophen natürlich immer zu den großen Thesen, also zum Beispiel Modernität, was ich vorhin vorgeschlagen habe. Es sind natürlich im Grunde verkröbernde Holzhämmer oder vielleicht sogar Steinhämmer. Aber das ist so der Punkt, also Orientierung ist so das Stichwort, meine ich. Und dieses Orientierungsbedürfnis, das ist auch etwas, was zur Nachfrage, glaube ich, auch nach Religion führt. Und Religion heißt dann eben doch so etwas, wie was mein ganzes Leben bestimmen könnte. Und nicht Religiosität als so eine Zusatzerlebnisqualität. Das möchte ich gerne zugeben. Und ich möchte da nur sagen, also ich habe da gar keine Probleme mit theologischen Profis, die sind nicht meine Feinde, sondern ich würde nur immer drei Bedingungen stellen an religiöse Propaganda, Quatsch, religiöse Unterweisung und religiöse Kundmachungen. Die erste Bedingung ist, die Religion darf die Menschen nicht dümmer machen, als sie ohnehin sein müssen. Zweitens, die Religion, das Religiöse soll die Menschen sensibler machen für Verschiedenes, vor allen Dingen auch für das Zwischenmenschliche. Ja, und drittens, das Religiöse darf die Menschen nicht neu versklaven, sondern es muss sie freier machen. Also das wäre meine Idee, wozu wir dann vielleicht Kirchen auch brauchen. Aber ich würde sagen, nur unter der Bedingung, dass die Kirchen sich auch diesen drei Bedingungen unterwerfen.
Herr Marx, in verschiedenen Worte, wir fallen dich noch mal in Erinnerung rufen möchte, Sinn. Es klang auch ein bisschen die alte Formulierung vom Kitt der Gesellschaft durch und da geht es, wünsche ich mir noch ein bisschen mehr Klarheit. Es riecht alles doch schon wieder sehr stark nach dieser Umwegargumentation, nach diesen Kompensationsformeln. Ich habe ein Wort vermisst, Transzendenz. Ist das nicht auch das etwas, was wir uns wieder vergegenwärtigen müssen, dass wir nicht nur Ordnungsmodelle, nicht nur den sozialen Kitt, nicht nur Korrektive brauchen, sondern dass wir eben doch langsam an den Punkt stoßen, wo wir begreifen, dass es Dinge gibt, die wir nicht begreifen und dass sich alte Fragen auftun und dass sich doch die Frage nach der Transzendenz neu stellt.
Ich bin sehr beruhigt, dass Sie die Frage gestellt haben, denn Herr Schnädelbach, Sie nähern sich mit dem, was Sie sagen, jetzt langsam dem an, wogegen Sie in Ihrem letzten Band polemisiert haben. Also wenn das Christentum nur wäre, der große Durchblick, dann müsste man sagen, ach Gott, da müssen sie halt mal ein bisschen in der Philosophieausbildung die Studierenden so trainieren, dass die das besser hinkriegen. Also sozusagen das, sagen wir mal, wenn wir 20 Seiten Habermas gelesen haben, wir stärker einen Durchblick haben, als wir es haben oder wen wir da auch immer nennen wollen. In der Tat, das kann es, glaube ich, nicht sein. Also wenn sozusagen die Sache allein Orientierung in der zunehmenden Diffusität des Lebens wäre. Ich kaufe irgendwas bei IKEA und komme mit der Bedienungsanleitung nicht zurecht. Die Welt ist so unübersichtlich und diffus geworden und das Christentum orientiert. Also Sie merken, ich ziehe es jetzt ein bisschen in die Karikatur hinein. Es ist schon so, wie ich das vorhin gesagt habe, als ich über das Sterbenlernen geredet habe, dass es gibt dieses wunderbare Bild aus dem 19. Jahrhundert, das mittelalterliche Weltbild, wo der Mensch, das kennen Sie alle, was gar nicht aus dem Mittelalter stammt, wo der so durch die Weltkugel durchbricht und nach draußen guckt und sieht. Also sozusagen, dass man im Christentum die Welt ein Stück weit, wenigstens ein Stück weit mit den Augen Gottes sehen kann. Also ich versuche diesen Ausdruck Transzendenz, der genauso wie Sinn ein Begriff ist, wo man lange erklären müsste, und versuche das auf ein ganz einfaches Bild zu bringen. Sie können sozusagen da mal durchgucken. Sie dürfen das da durchbrechen, durchgucken und können auf das ganze irdische Getriebe mit anderen Augen gucken. Das ist, glaube ich, ist gut, dass Sie mir die Gelegenheit geben. Dann ist, glaube ich, nicht mehr zu befürchten, dass ich nur vom Leid und von der Trauer rede. Denn das macht Freude, weil es lernt, eine ganz große Freude zu spüren, eine ganz große Gelassenheit zu gewinnen. Jetzt darf ich nicht sagen, die einem hilft, in den Schwierigkeiten des Alltags sich zu bewähren. Nein, also ich zögere immer bei dem Ausdruck Transzendenz, weil ich dann immer den Eindruck habe, der gehört in so eine bestimmte Philosophie- und Theologietradition hinein, dass man mal rausschauen darf und für einen kurzen Moment eine eigentlich dem irdischen Menschen gar nicht vorgesehene Perspektive einnehmen darf. Das ist bei Herrn Schnedelbach sehr schön beschrieben, dass einem das evident wird. Das ist eine sehr starke Passage seines Buches, wo er beschreibt, urplötzlich verstehe ich, ja, da ist was dran. Das überzeugt mich, das wird mir evident. Ich habe den Eindruck, das ist nicht nur unsinnig, denn wenn man das Bild sich anguckt, da bricht einer durch und guckt von außen auf die Erde, sehr komische Vorstellung. Und plötzlich merkt man aber, ja, da ist was beschrieben und das gibt eine ungeheure Freude darüber, dass mein Leben sich in diesem Rahmen abspielt.
Ja, ich möchte vielleicht nochmal zurückkommen auf die Sache mit dem Durchblick. Also ich fühle mich da missverstanden. Ich habe ja nur darüber spekuliert, was möglicherweise nachgefragt wird und genauso, was nachgefragt wird in der Philosophie. Und nun muss ich einfach sagen, also mein Freund und Kollege Odo Marquardt hat mal sehr schön gesagt, wer Philosophie studiert, der braucht Frustrationsresistenz. Das heißt, der muss lernen, dass alles immer noch viel schwieriger ist, als er ursprünglich gedacht hatte. Und dann hat er auch was gelernt. Und so ist es tatsächlich auch in der akademischen Lehre, wenn sie richtig ist, dass wir tatsächlich so naive Vorstellungen wie von Philosophie, die ja auch immer noch kursiert, also Philosophen sind diejenigen, die blicken durch, dass man die enttäuschen muss, sondern dass die Philosophie in viel kleinerer Münze funktioniert, nämlich dass es da wirklich um Teilprobleme geht, um sehr wichtige Probleme, wie jetzt durch die Neurophilosophen über die Willensfreiheit, Verantwortung und so. Dass also diese Nachfrage eigentlich nicht befriedigt werden kann in einem Philosophiestudium. Und ich denke, wenn ich Sie richtig verstehe, würden Sie das auch sagen, dass auch dass die christliche Religion heute nicht mehr diese Möglichkeit hat, sozusagen eine Erklärung für alles und jedes zu liefern, wie das ja einmal war, der Schöpfer Gott, und der hat dann die Natur, das Naturrecht gesetzt, und der hat die Natur so wunderbar eingerichtet, und der regiert, lobe den Herrn, der alles so herrlich regiert, also der regiert auch in der Geschichte. Also das habe ich noch in meinem Katechismus lernen sollen. Woran erkennst du das Wirken Gottes in der Natur und in der Geschichte? Das war noch mein Katechismus. Also das ist alles vorbei. Und dann tritt natürlich das auf, worüber wir auch noch sprechen sollten. Das ist eben dass ihr im europäischen Westen, vor allen Dingen eben dann auch durch den Protestantismus, eine Subjektivierung von Religion stattgefunden hat. Subjektivierung haben wir schon bei Luther. Etwa bei Angelus Silesius, wenn Gott 1000-mal geboren wäre und nicht in dir, dann wärst du doch verloren. Also das ist sozusagen der große protestantische Wende, dass das Entscheidende der Religion im Subjekt stattfindet und im Verhältnis des Menschen zu Gott. Das war aber noch nicht alles, sondern die lutherische Orthodoxie hat dann das auch wieder sozusagen versteinert, sodass man dann eine sehr konditionierte, sehr präformierte Subjektivität gefunden hat in der orthodoxen lutherischen Frömmigkeit. Und dann kam die Revolte des Pietismus. Und das ist dann eigentlich die Stufe der Individualisierung von Religion. Subjektivierung reicht nicht mehr, sondern jeder selber sollte fromm sein. Und dann noch eine weitere Stufe, das ist dann das, was im 19. Jahrhundert sich dann abspielt, das ist dann die Privatisierung von Religion, nämlich dass Menschen sagen, naja, also ich nehme ja aus der Bibel das und das und so ein bisschen transzendentale Meditation, und der Buddhismus hat ja auch was für sich. Und dann, jetzt will das nicht abschätzig meinen, aber die Leute basteln sich dann so eine Patchwork-Religion. zurecht. Und ich glaube, dieses Phänomen ist sehr verbreitet, mehr verbreitet, als wir glauben. Ich kenne auch wirklich Leute, die ich für fromme Christen halten würde, die einfach sagen, also das und das und das der christlichen Lehrbestände, das glaube ich nicht mehr. Und trotzdem verstehen sie sich als Christen. Also ich glaube, auf diesen Punkt, also ich wäre dankbar, wenn Sie vielleicht darauf nochmal eingehen würden, ob Sie das auch so sehen. Dass das Problem, das wir heute haben mit der Religion und das wohl auch die Kirchen haben, nicht nur die Individualisierung ist, sodass dass Religion etwas Persönliches ist, sondern dass noch diese Privatisierung noch hinzukommt. Und dadurch die Frage natürlich sich stellt, was hält dann eine Glaubensgemeinschaft als solchen Gläubigen überhaupt noch zusammen?
Damit sind wir bei unserer eigentlich Ausgangsfrage wieder, wozu brauchen wir das? Jetzt sind wir auch beim Ordnungsrahmen.